D-Radio Wissen. Update.
Die Gewaltspirale, sie dreht sich wieder in Nahost. Nach dem Mord an drei israelischen Teenagern im Westjordanland fordern rechtsgerichtete Israelis Rache. Nur Stunden später finden Polizisten in Ost-Jerusalem die Leiche eines jugendlichen Palästinensers. Er war am Morgen entführt worden. Im Ostteil Jerusalems gingen daraufhin hunderte Palästinenser auf die Straße und lieferten sich Kämpfe mit der Polizei. Es soll Dutzende Verletzte gegeben haben. Die neue Krise in Nahost, sie ist heute das Top-Thema im Update. Mein Name ist Vivian.
Update.
Die Stimmung in Nahost ist aufgeheizt. Nach Tagen harter israelischer Militäreinsätze in den Palästinensergebieten liegen die Nerven bei den Palästinensern blank. Nach dem Mord an dem arabischen Jugendlichen gingen heute Hunderte von ihnen in Ost-Jerusalem auf die Straße. Thorsten Teichmann berichtet.
Die Zusammenstöße im Viertel Shuafat sind gewaltig. Als erstes stellt die Straßenbahn den Betrieb ein, die nicht mehr durch das Viertel kommt. Dann rücken israelische Sicherheitskräfte an, sie setzen Tränengas und gummiummantelte Munition ein. Ein Kameramann und eine palästinensische Journalistin werden getroffen und verletzt. Einige Demonstranten werfen Steine auf die Polizei, im benachbarten Viertel Beit Hanina auch Rohrbomben.
Erst gestern hatten in Jerusalem hunderte Israelis Rache für den Mord an den drei jüdischen Jugendlichen gefordert. Tod den Arabern, riefen viele.
Ich benutze solche Ausdrücke nicht, aber ich denke, dass diese Rufe und Schreie jetzt legitim sind. Sie rühren ja aus dem Schmerz, den wir empfinden. Es brodelt hier sehr. Wir sind zwar nicht mit den Flüchen einverstanden, aber wir verstehen schon, dass das Volk antworten will.
Auch Israels Hardliner fordern Vergeltung, so zum Beispiel Wirtschaftsminister Naftali Bennett, Chef der nationalreligiösen Siedlerpartei. Die Sorge ist deshalb groß, dass es sich bei dem Mord an dem palästinensischen Jugendlichen tatsächlich um einen Racheakt handeln könnte. Der ehemalige Jerusalemer Polizeichef Mickey Levy ruft zur Besonnenheit auf.
Die Stimmung ist wirklich sehr aufgeheizt. Aber der Vorfall heute früh, sollte sich herausstellen, dass die Verantwortlichen wirklich Juden sind, so sind sie in meinen Augen nicht besser als die Terroristen der Hamas. Gewissenlose, abscheuliche Mörder, die einen hilflosen, unschuldigen Jungen ermordet haben.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verurteilte die Tat. Er forderte die Polizei auf, so schnell wie möglich herauszufinden, wer den Jungen getötet habe. Die Polizei sucht auch noch nach den Mördern und Entführern der drei israelischen Jugendlichen. Das, so sagte Netanyahu gestern, sei die erste Aufgabe der Regierung.
Zweitens werden wir die Infrastruktur der Hamas im Westjordanland schwächen und deren Mitglieder. Wir haben bereits hunderte Militante der Hamas verhaftet, Dutzende Institutionen geschlossen, Häuser zerstört und wir strecken unseren starken Arm weiter aus.
Israel glaubt, dass die Hamas hinter der Ermordung der Teenager steckt. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation hatte die Entführung zwar gelobt, sich aber selbst nicht zu der Tat bekannt. Der UNO-Sicherheitsrat warnte jetzt vor einer neuen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung. Wut und Hass in Israel, das ist auch Thema im Netz. Bei tagesschau.de schreibt Niki Yoko: Weil drei Unschuldige von Verbrechern ermordet wurden, schreitet der Mob zur Tat und bringt im Gegenzug andere Unschuldige um. Wie soll man diese Logik nur verstehen? Stefan Will schreibt bei Facebook: Gibt keine Beweise, aber schon mal Häuser von Verdächtigen sprengen. Ludger 7 schreibt bei Twitter: Man muss davon ausgehen, dass die, die das taten, genau das erreichen wollten, was nun geschehen wird. Bei Facebook schreibt Gerd Avi zur aktuellen Lage: Friedenspolitik ist ein schwieriges Geschäft, meist schwerer als einen Krieg zu führen. Deshalb ist jetzt jede Unterstützung in einem Friedensprozess zwischen Israel und Palästina nötig. Hubert Greiner meint dazu: Die Gewaltspirale muss durchbrochen werden. Und User Flipbox fragt bei Twitter: Ob ich zu meinen Lebzeiten noch erleben werde, dass Israelis und Palästinenser friedlich miteinander leben können? Was sonst noch wichtig war?
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, die Bundeswehr mit Kampfdrohnen auszurüsten. Zu einer möglichen Bewaffnung der unbemannten Flugzeuge mit Präzisionsraketen sagte sie:
Ob eine Drohne, die die Vogelperspektive von oben zeigt, den Blick auf das Geschehen, bewaffnet wird oder nicht bewaffnet wird, das entscheidet der Bundestag bei jedem einzelnen Mandat von neuem, abhängig von dem Konflikt.
Im kommenden Jahr könnte Deutschland erstmals seit mehr als 40 Jahren keine Schulden mehr machen. Die Bundesregierung hat sich heute auf den Haushalt für 2015 geeinigt. Der Entwurf sieht Ausgaben von rund 300 Milliarden Euro vor. Der Schuldenstopp soll durch Rekordsteuereinnahmen möglich werden. Sie gehen auf die guten Beschäftigungszahlen in Deutschland zurück. Außerdem muss der Bund zurzeit weniger in die Tilgung von Altschulden stecken, weil die Zinsen für Staatsanleihen auf einem historisch niedrigen Tief sind. Nach dem Kabinettsbeschluss wird der Finanzplan für nächstes Jahr jetzt an den Bundestag weitergeleitet. Die Abgeordneten werden voraussichtlich im November darüber entscheiden. Die französische Justiz ermittelt jetzt offiziell gegen den Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen Korruption und illegaler Einflussnahme. Das hat die Staatsanwaltschaft in Paris mitgeteilt. Sarkozy soll sich Informationen aus einem laufenden Gerichtsverfahren beschafft haben. Im Gegenzug soll er einem Staatsanwalt einen hochrangigen Posten versprochen haben. Die Informationen, die sich Sarkozy besorgt haben soll, betrafen ein Verfahren, das sich um illegale Spenden dreht. Dabei geht es um Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2007. Sarkozy war gestern vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen und verhört worden. Frankreichs Premierminister Valls wies Vorwürfe, die Regierung nehme Einfluss auf das Verfahren, zurück.
Cette situation est grave. Les faits sont graves. Et puis cela concerne
die Lage ist ernst. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Die Justiz muss unabhängig ihre Arbeit verrichten können. Keiner steht über dem Gesetz. Und selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung für alle.
C'est important de le rappeler, la présomption d'innocence, qui vaut pour tout le monde.
In der Ukraine ist es nach dem offiziellen Ende der Waffenruhe wieder zu heftigen Gefechten zwischen der ukrainischen Armee und den Separatisten gekommen. Die Armee griff mehr als 100 Stellungen der Separatisten aus der Luft an. In Berlin hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier heute einen neuen Vermittlungsversuch gestartet. Er trifft dafür gerade mit seinen Kollegen aus Russland, Frankreich und der Ukraine zusammen. Das NSA-Überwachungsprogramm PRISM verstößt nach Ansicht von US-Experten nicht gegen Gesetze. Zu diesem Schluss kommt eine unabhängige Prüfungskommission in den USA, die vom US-Kongress und Präsident Barack Obama eingesetzt wurde. Die Experten halten PRISM für rechtmäßig und finden, das Spähprogramm habe sich unter anderem im Kampf gegen Terrorismus als nützlich erwiesen. Mit PRISM kann der US-Geheimdienst NSA die Daten großer Internetkonzerne und sozialer Netzwerke abfangen und auswerten.
Was noch wichtig wird.
Nach jahrelangen Debatten will der Bundestag morgen einen gesetzlichen Mindestlohn beschließen. 2015 soll damit eine Lohnuntergrenze von 8,50 Euro kommen. Damit wäre Deutschland innerhalb der Europäischen Union aber immer noch ein Nachzügler. In 21 der 28 EU-Mitgliedstaaten gilt bereits ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung auflistet. Arbeitsministerin Andrea Nahles erklärte jüngst zu ihrem Gesetz:
Das bedeutet, dass 3,7 Millionen Menschen unmittelbar zum 01.01.2015 von der Einführung eines Mindestlohns profitieren werden.
In Berlin wollen Aktivisten morgen gegen die Eröffnung einer Primark-Filiale protestieren. Sie prangern die immer schnellere und billigere Produktion von Kleidung an, die zu schlechten Arbeitsbedingungen der Näherinnen führe.
Und sonst in der Welt?
In Ghana beraten Politiker und Gesundheitsexperten seit heute darüber, wie sich die Ebola-Epidemie in Westafrika stoppen lässt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es seit Jahresbeginn mehr als 700 Fälle. Fast 500 Menschen sind gestorben. Das Fieber breitet sich in Guinea, Sierra Leone und Liberia aus. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen warnt, dass die Ebola-Epidemie inzwischen außer Kontrolle geraten ist. Dazu soll auch der laxe Umgang mit der Krankheit beigetragen haben. So infizieren sich viele Menschen, weil sie Kranke zu Hause pflegen oder die Verstorbenen bei der traditionellen Waschung berühren. Ebola ist zuerst 1976 in Zentralafrika aufgetreten, in der Nähe des Flusses Ebola im Norden der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Der Ausbruch in Guinea und seinen Nachbarländern ist der erste in Westafrika. In Hongkong hat die Polizei mehr als 500 Menschen festgenommen, die gestern für mehr Freiheit in der Sonderverwaltungszone demonstriert hatten. Ihnen wird illegale Versammlung und Behinderung der Polizei vorgeworfen. Unter den Festgenommenen sind auch viele Studenten, die im Hongkonger Finanzviertel einen Sit-in veranstaltet hatten. In Hongkong gibt es am 1. Juli jedes Jahr Demonstrationen. An dem Tag war Hongkong vor 17 Jahren von Großbritannien an China zurückgegeben worden. Dieses Mal fielen die Proteste besonders groß aus. Hunderttausende waren auf den Straßen, um freie Wahlen zu fordern. Bei der Wahl der Hongkonger Stadtverwaltung dürfen nur Kandidaten antreten, die vorher von der chinesischen Regierung in Peking ausgewählt wurden. Dem Iran geht das Wasser aus. Einem Verantwortlichen beim nationalen Wasserunternehmen zufolge gibt es in mehr als 500 iranischen Städten zu wenig Trinkwasser. Ähnliche Meldungen gab es schon vor ein paar Monaten. In einigen Städten wurde das Wasser jetzt rationiert. Im Schnitt verbraucht jeder Iraner am Tag 250 Liter Wasser. Das ist relativ viel, besonders weil der Iran nicht über Frischwasserreserven verfügt. Es gibt zwar Entsalzungsanlagen am Kaspischen Meer und am Persischen Golf und Flüsse und Seen, viele davon sind aber in den letzten Jahren ausgetrocknet. Der größte Teil des Wassers im Iran wird für die Landwirtschaft gebraucht. Dort gibt es aber offenbar wegen veralteter Bewässerungsanlagen viel Verschwendung.
Wissensnachrichten.
Er ist zottelig, mehrere Meter groß und lebt versteckt in den Bergen. Der Yeti. Davon sind zumindest einige überzeugt. Die meisten Wissenschaftler sehen das ein bisschen anders. Jetzt haben Forscher angebliche Yeti-Haare untersucht. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten, sorry, jetzt mal ernsthaft. Mit sowas vertrödeln die ihre Zeit?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich die Arbeit gesehen habe. Also es gibt zwar viele Berichte über affenähnliche Wesen im Himalaya, genauso wie in den Rocky Mountains, aber bisher hat sich noch kein einziger Hinweis auf die Yetis bewahrheitet. Und als Wissenschaftler will man sich bei so einem Thema ja auch nicht unbedingt lächerlich machen.
Aber jetzt hat sich ja jemand getraut. Warum?
Ja, die Forscher schreiben in ihrer Arbeit, eine These muss man immer anständig prüfen, bevor man sie verwirft. Und das treffe eben auch auf den Yeti zu. Und deshalb haben sie sich angebliche Yeti-Haare aus aller Welt schicken lassen und die dann genetisch untersucht.
Und stammen die nun wirklich vom Yeti?
Ja, wirklich alle, natürlich. Die meisten Haare kamen von Bären, ein paar von Pferden, Wölfen und Hunden. Und es gab sogar welche von einem Stachelschwein und einem Schabrackentapir. Also alle Haare kamen von Tierarten, die man schon kannte, bis auf eins, das kam vom Menschen.
Also kam gar nichts Interessantes raus bei der Untersuchung?
Naja, eine Überraschung gab es immerhin. Bei Haaren aus Indien und Bhutan ergab die Analyse, dass die Tiere, die dazu gehören, eng mit einem frühzeitlichen Eisbären verwandt waren. Und da könnte man tatsächlich eine neue Art gefunden haben oder zumindest eine irgendwie seltsame Kreuzung.
Okay, kein Beleg für den Yeti, aber die Suche geht bestimmt weiter. Jetzt kommen wir zu einem Tier, das nicht ganz so mysteriös, aber trotzdem ganz spannend ist. Das Känguru hat nämlich eine ganz besondere Art, sich zu bewegen. Sophie, was hat es denn damit auf sich?
Ja, also die Tiere nutzen ihren Schwanz wirklich wie ein fünftes Bein. Das haben Wissenschaftler aus Kanada und Australien beobachtet. Die haben Kängurus im Labor laufen lassen und sie dabei gefilmt und vermessen. Und dabei ging es eben nicht ums Hüpfen, sondern um die langsame Bewegung, zum Beispiel beim Grasen, also das Känguru-Gehen sozusagen. Und raus kam eben, dass der Schwanz bei der Vorwärtsbewegung so viel Kraft ausübt wie alle Beine zusammen. Das ist insofern überraschend, als man bisher immer dachte, dass der Schwanz eher so eine Art Krücke ist und einfach nur beim Gleichgewicht hilft.
Aber andere Tiere kommen ja auch mit vier Beinen aus und ohne Schwanz.
Ja, die meisten Känguruarten haben das Problem, dass sie ganz kurze Vorderläufe haben. Deshalb können sie sich nicht einfach so fortbewegen, wie wir das von anderen großen Vierbeinern kennen. Also immer abwechselnd ein Bein rechts, eins links vorschieben. Das wäre dann ganz schön wackelig. Deshalb bewegt das Känguru immer beide Hinterbeine gleichzeitig und beide Vorderbeine gleichzeitig. Und wenn die Hinterbeine dann oben sind, dann kommt der Schwanz ins Spiel und schiebt nach vorne.
Und warum bewegen sich die Kängurus überhaupt so kompliziert und haben nicht einfach gleich lange Beine, mit denen sie normal laufen können?
Ja, weil sie wahrscheinlich besser hüpfen können. So. Dafür haben sie eben kräftige Hinterbeine und kleine und leichte Vorderläufe. Und weil die dann so mickrig sind, übernimmt eben der Schwanz ein paar von deren Aufgaben.
So, wir haben jetzt ins Gebirge geschaut, auf das platte australische Land und jetzt fehlt uns noch das Meer.
Ja, da gibt es einen Rekord zu vermelden. Der französische Meeresforscher Fabien Cousteau hat zusammen mit seinem Team 31 Tage unter Wasser verbracht. Und zwar in einer knapp 20 Meter tiefen Unterwasserstation vor der Küste Floridas. Da haben sie verschiedene Experimente gemacht, zum Beispiel, wie es sich so lange ohne Sonne lebt. Außerdem haben sie Proben von Korallenriffen in der Nähe gesammelt und das Leben im Wasser beobachtet. Die Daten werden erst noch ausgewertet. ausgewertet. Fabien Cousteau hat mit der Aktion übrigens seinem Großvater Jacques-Yves nachgeeifert. Der war in den 60er Jahren mal 30 Tage lang unter Wasser gewesen, im Roten Meer allerdings.
Uiuiui. Vielen Dank, Sophie, für diese Information.
Wetter.
Am Abend bleibt es trocken. Nur an den Alpen kann es noch den einen oder anderen Schauer geben. Morgen gibt es dann wieder richtiges Sommerwetter. Fast überall scheint die Sonne. Dazu gibt es maximal 22 Grad an der Küste. Am Oberrhein wird es bis zu 31 Grad warm. Am Freitag wird es noch wärmer, bis 33 Grad. Und es gibt wieder mehr Wolken und gegen Nachmittag im Südwesten und im Westen dann auch wieder den ein oder anderen Schauer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.